Heute würde ich behaupten, mache ich wieder eine mutige Folge, weil es um ein sehr sensibles Thema geht, wo ich aber immer wieder von Müttern vor allem darauf hingewiesen werde mit der Frage, warum macht er eigentlich nicht mit? Und natürlich reden sie da von ihren Partnern an der Seite, von den Vätern ihrer Kinder. Und ich glaube, viele von euch, wenn ihr jetzt als Vater zuhört, werdet gleich in eine Situation kommen, wo ein Widerstand, eine Abwehr, ein Vorwurf mitschwingen könnte. Und diese Folge ist nicht primär da, um Müttern zu zeigen, was könnte vielleicht dahinter stecken, das auch. Aber gerade für uns Männer zu reflektieren, okay, was sind denn Mechanismen, die dazu führen, dass meine Partnerin sowas sagen könnte? Und vielleicht macht sie das gar nicht. Vielleicht habt ihr mittlerweile ein Verständnis, einen Umgang, eine Sprache miteinander, die wirklich, die sich gut anfühlt, die sich auf Augenhöhe anfühlt, wo ihr merkt, okay, da ist, wir sind da gemeinsam drin. Und wir können gemeinsam miteinander lernen, auch wenn mal was schief läuft. Aber heute soll es darum gehen, warum macht mein Partner einfach nicht mit? Ich rede die ganze Zeit, ich erkläre, ich bitte, nichts passiert. Und heute schauen wir ehrlich hin, was steckt wirklich dahinter? Und ich glaube, dieses Thema ist wahnsinnig wichtig in wahnsinnig vielen Partnerschaften. Und meistens geht es da aber vor allem um Vorwürfe. Da geht es um Frust, da geht es darum, den anderen ein Stück weit abzuwerten, dass er sich nicht bewegt, dass er sich nicht auseinandersetzt mit all den Themen, die ich auch hier berühre. Und diesen Frust kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber auch das Gefühl, auf der anderen Seite zu sein und doch schon in meinem Glauben zu sein, mein Bestes zu geben, zu liefern, zu machen, was denn verlangt wird. Und ich will an der Stelle anerkennen, wie viele Mütter da draußen sind, die zutiefst frustriert sind, sich alleine fühlen, all dieser Verantwortung, was wir heute Mental Load oder sonst wie nennen, und viele Männer an der Seite stehen und nicht so richtig wissen, was sollen sie denn noch tun. Obwohl es so einfach scheint, eigentlich müssten sie doch nur einen Schritt in die Verantwortung gehen, wo aber viele von uns gar nicht wissen, was soll denn das eigentlich heißen. Und hier geht es nicht darum, irgendwie eine Rechtfertigung zu schaffen, für wie wir Männer uns verhalten haben oder noch tun, sondern den Blick, das gegenseitige Verständnis zu erweitern, warum möglicherweise das eine oder andere es schwerer macht, das umzusetzen, dieses Mitmachen, dieses sich bewegen, dann zu realisieren. Und auf alles, was ich hier tue, im Grunde darauf abzielt, mehr besseres Miteinander zu haben mit unseren Kindern, aber auch in der Partnerschaft, auch als Eltern, wenn wir nicht mehr zusammenleben, hoffe ich, dass alle, die jetzt hier zuhören, den einen oder anderen Aspekt mit rausnehmen können, im besseren Verständnis des anderen, vielleicht auch eine gewisse Milde, ein Wohlwollen zu entwickeln, ohne die Dinge so zu akzeptieren, wie sie eben sind. Wir sind alle entwicklungsfähig. Wir haben alle Mechanismen in uns, die uns vielleicht träge, die uns schwieriger vor Herausforderungen stellen. Aber wir sind alle in der Lage, jeden Tag wieder Entscheidungen zu treffen, Dinge zu verändern. Und das braucht Geduld, genauso wie bei unseren Kindern. Ich will das nochmal ins Verhältnis setzen. Viele Mütter sagen mir, ihre Männer sind wie ein drittes, viertes Kind und sie müssen sich auch noch darum kümmern, was Emotionalität angeht, was Verantwortung in bestimmten Bereichen geht, Wochenplanung, wie auch immer. Und keiner von uns will das sein, das habe ich schon an anderer Stelle gesagt. Aber wir würden auch unserem 2-, 3-, 4-Jährigen keine Vorwürfe machen, wenn bestimmte Lernprozesse jetzt noch nicht so stattgefunden haben. Wenn er noch nicht so gut seine Wut regulieren kann. Wenn er noch vielleicht aus unserer Erwachsenensicht völlig absurd auf Dinge reagiert, die eigentlich nicht nachvollziehbar sind. Was ich damit sagen will, ist nicht den kleinen Jungen mit dem erwachsenen Mann neben dir oder in dir gleichzusetzen, sondern zu sehen, woher wir vielleicht auch kommen. Und ich habe hier 4 Bereiche, glaube ich, die das ein Stück weit abfragen, abtrennen soll, was da als Einfluss bei uns Männern vielleicht eine Rolle spielt. Und ich glaube ganz klar, wenn wir da mit der männlichen Sozialisation anfangen, vielleicht das, was wir als Patriarchat bezeichnen können, als das, was wir als frühkindliche oder später auch im jugendlichen Alter gelernte Prägung betrachten, da gibt es sehr klare Unterschiede. Es gibt sehr klar Dinge, die ähnlich sind, aber auch einen sehr engen Korridor, in dem sich männliche, jugendliche Männer im Grunde emotional auch inhaltlich bewegen, auch von ihrer Art und Weise, wie sie mit Dingen umgehen dürfen oder eben nicht und was es für einen Preis hat, wenn sie das nicht so tun, wie das die meisten anderen machen. Das heißt, wir Männer haben als kleine Jungen noch viel stärker gelernt, Stärke ist eigentlich das, was wir zeigen müssen, egal wie unsicher wir uns im Ganzen fühlen. Wir dürfen unsere Bedürftigkeit, das, was wir bräuchten, unsere Bedürfnisse nicht wirklich ausdrücken, weil die meisten Erwachsenen und später auch im jugendlichen Umfeld, aber auch Kinder nicht damit umgehen konnten, dass das vielleicht legitim gewesen wäre. Und wir haben vielleicht gelernt, in einer Form von Scham, dass unsere Gefühle privat und manchmal auch peinlich sind. Dass wir nicht die Resonanz bekommen, die es vielleicht bräuchte, auch in unserem Freundeskontext oder an anderen Stellen. Viele von uns haben massive Angst, ihr Gesicht zu verlieren, weil da so viel dranhängt. Das, was sie vielleicht an Abwertung erfahren haben, immer und immer wieder, ist da tief drin. Und es ist nicht so leicht, plötzlich ganz anders dazustehen, als scheinbar alle anderen Männer das auch machen. Wir haben ein tiefes Gefühl dafür, dass alle anderen Männer das doch eigentlich auch so machen, wir auch so machen müssen. Und wenn wir es nicht tun, ist das wiederum gefährlich. Wir haben für uns verinnerlicht, dass wenn wir uns mit Therapie, mit Selbstreflexion, mit emotionalem Lernen beschäftigen, dass wir irgendwie kaputt sind, dass es nicht okay ist, dass wir es nicht geschafft haben, durch Leistung das zu verändern. Und wir haben gelernt, immer weiter das zu tun, was wir tun, vielleicht noch immer ein bisschen mehr, weil wir dann glauben, okay, wenn wir das nur genügend tun, dann wird alles gut. Das heißt, diese tiefe Leistungssozialisation, die wir da haben, ist tief in uns drin und wir erlauben uns ganz selten dann innezuhalten und mal nichts zu leisten. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwierig, wirklich auch zu sehen, zu hören, zu spüren, was es jetzt eigentlich bräuchte. Und ich glaube, allein in diesem Bereich der Sozialisation gäbe es so viel mehr, wo wir Strukturen um uns haben, die wir auch immer wieder mittragen und vielleicht sogar verstärken, die uns eigentlich nicht gut tun, aber wir trauen uns nicht, das anzuerkennen. Weil es scheinbar der einzige Weg ist, weil wir Angst haben, was dann kommen würde, wenn das weg ist. Der zweite Bereich, auch ein ziemlich großer und der natürlich damit zusammenhängt, ist, dass wir im Grunde emotionale Analphabeten sind. Dass wir keine Ahnung haben, wie es sich anfühlt, was wir denn fühlen und was es ist, was wir dann fühlen. Die wenigsten von uns haben irgendein Gespür für ihren Körper. Die wenigsten von uns haben auf dem Schirm, wenn sie ängstlich sind, wenn sie wütend sind, wenn sie unheimlich schwere Schultern, einen verkrampften Rücken, einen schwer schmerzenden Nacken haben, die spüren das über Jahre hinweg nicht und dennoch war es die ganze Zeit da und wir haben gelernt, darüber hinwegzugehen, das zu ertragen als was völlig Normales, wo unser Körper uns längst hätte zeigen können, da ist was nicht in Ordnung, du musst dir nachkorrigieren. Also wir könnten sagen, wir haben sowas wie eine Landkarte von inneren Zuständen nicht. Wir haben keine Ahnung, was in uns los ist. Wir haben keine Ahnung, was wir wirklich brauchen und wie wir, wenn da mal eine Emotionalität da ist, wie wir damit einigermaßen konstruktiv umgehen. Und was viele als Unwillen bezeichnen, und ich verstehe den Frust dahinter und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Männer gibt, die sich sehr bewusst entscheiden, eben gerade nicht den Ansprüchen von den Partnerinnen oder ihren Kindern zu entsprechen. Aber die meisten, die natürlich in meinem Umfeld sind, sind die, die das gerne wollen, die es anders wollen, aber die es nicht können bisher. Also nicht von einem Unwillen zu sprechen, sondern von einer Unfähigkeit. Und sich alleine das anzuerkennen, ist schon schmerzvoll genug, weil da alles mit reinspielt, mit der Scham, mit der Wut, dass wir das noch nicht anders hinbekommen und dann vielleicht besonders unangenehm mit Konfliktsituationen umgehen. Wir haben oft keine Ahnung, was wir fühlen dürfen, was wir gerade fühlen und wie wir mit diesem Fühlen auch gut umgehen. Der dritte Bereich ist das, wo ich sehr, sehr viele Männer erlebe und vielleicht könnt ihr euch in der Folge Mental Load, Financial Load noch mal ein bisschen genauer diesen Bereich anhören. Ich glaube, die meisten von uns sind im absoluten Dauerstress. Und ich weiß, das mag vielleicht ein bisschen respektlos scheinen, das so zu sagen, weil die meisten Mütter sind das natürlich auch. Aber das macht das eine nicht weniger wahr als das andere. Wir Männer reißen uns den Arsch auf, alles gut zu machen, um das mal so salopp zu sagen. Und kommen gar nicht an den Punkt, wo wir mal innehalten, wo wir uns mal ausruhen können, weil wir glauben, wir müssen immer mehr das System am Laufen halten, sonst bricht das alles zusammen. Gerade weil wir spüren, wir sind bei Weitem nicht bei den Anforderungen, bei den Erwartungen, die wir vielleicht von außen gestellt bekommen, in unserer Partnerschaft von unseren Kindern gestellt bekommen, weil wir oft das Repertoire nicht haben, damit angemessen umzugehen. Und wir haben oft auch die Ja, wir haben dadurch, dass wir keine Ahnung haben, was das jetzt bedeutet, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, in Kontakt mit unserer Emotionalität zu kommen, unsere Körperwahrnehmung ernst zu nehmen, ist das natürlich wie so ein Riesenberg, den wir irgendwie abgedeckt haben, der uns vielleicht begraben könnte und wir uns deswegen gerade gar nicht einlassen können, auch nur einen Ansatz dazu machen. Und ich kann das gut verstehen, diese Angst davor. Diese Angst, dann wirklich in so ein wackeliges Territorium zu kommen, wo wir vielleicht noch mehr Fehler machen, wo wir noch mehr das Gefühl haben, ich leiste nicht genügend und ich bekomme noch mehr Vorwürfe, weil ich nicht gut mitmache, weil ich nicht schnell genug bin in meiner Entwicklung. Und das ist schmerzvoll. Und diese Angst vor diesem Schmerz ist eine unheimlich starke Kraft, dass wir lieber in der Komfortzone bleiben, dass wir lieber draußen bleiben, dass wir uns rausnehmen, dass wir flüchten, dass wir dass wir uns für Nicht-Veränderungen entscheiden, weil der Preis anscheinend geringer ist, als wenn wir in die Veränderung gehen, weil wir keine Ahnung haben, was der Preis wäre. Und viele von uns Männern schnallen dann erst, dass das eine falsche Kalkulation war, weil wir dann vielleicht alleine dastehen, weil wir eine Trennung hinter uns haben, weil wir bestimmte Erfahrungen auch mit unseren Kindern machen, die wir so nie haben wollten, weil wir uns für die Komfortzone entschieden haben. Und die meisten von uns wissen, dass die Komfortzone eigentlich keine wirkliche Komfortzone ist, sondern eine Zone, wo wir gelernt haben, mit einem bestimmten Grad von Schmerz umzugehen. Und wir haben natürlich, und das will ich an der Stelle auch nicht unerwähnt lassen, weil das auch ein Aspekt ist, manche reden dann von Sekundärgewinnen, wenn wir Männer merken, okay, wenn ich das und das nicht mitmache, dann habe ich auch weniger die Gefahr, dass ich wieder beschämt werde, wieder Vorwürfe bekomme, wieder was falsch machen kann, nicht gut genug zu sein. Das heißt, ich lasse die Situation, wo das passieren kann, lieber außen vor. Das heißt, ich kümmere mich vielleicht dann doch nicht auf Augenhöhe um das, was für unsere Familie wichtig wäre. Ich rutsche oder ich entscheide mich vielleicht mehr oder weniger bewusst für Musterrollen, die bei meinen Eltern doch irgendwie funktioniert haben, auch wenn ich die vielleicht gar nicht, obwohl ich die vielleicht nie glücklich erlebt habe. Und das ist natürlich für eine Partnerin, die sich das ganz anders vorstellen könnte, ganz andere Ambitionen hat, das anders zu machen, weil da sich eben auch sehr viel getan hat, auch was das Wissen angeht über Bindungen, Beziehungsgestaltung, über die eigene emotionale Entwicklung, über unser Nervensystem und all diese Themen, dass das zutiefst frustrieren kann. Und dann sind wir Männer da in dieser Angststarre und können da erstmal nicht raus, plappern vielleicht irgendwas, um das zu erklären, tun noch so, als wüssten wir es besser oder wären sogar aggressiv, weil wir gar nicht mehr anders weiter wissen, mit dieser Überforderung umzugehen. Und in gewisser Weise könnten wir dann auch davon profitieren, wenn wir uns rausziehen aus den Dingen, die eigentlich unsere Aufgabe wären, dass wir weniger in die Erschöpfung können, dass wir mehr Energie haben für andere Dinge, die aber gar nicht so wichtig sind, die nicht entscheidend sind, die nicht unsere Verantwortung sind, indem wir uns dann mehr ablenken. Uns stundenlang mit Fußball, mit Technik, mit sonst was beschäftigen und nicht so richtig merken, dass es ein Teil davon nur bräuchte, um ganz anders zu Hause Verantwortung zu übernehmen, viel mehr gemeinsam wirklich zu gestalten, auch so, dass es entspannter und selbstbestimmter wird. Und der vierte Bereich sind sowas wie strukturelle Blockaden. Und auch das lässt sich natürlich nicht so richtig trennen von dem, was wir vorher gesagt haben. Die meisten von uns Männern haben keine anderen Männer, die sie als wirklich guten Bezug nehmen könnten, von denen sie lernen könnten, wo wir wirklich auch gemeinsam ehrlich über das sprechen, was uns belastet, was wir bräuchten. Ich spreche jetzt nicht von diesen nicht anwesenden Vorbildern, die wir alle angeblich bräuchten, sondern wirklich, dass wir in unserer Generation, bei unseren Freunden, unseren Nachbarn, unseren Kollegen, unserem Umfeld kaum Männer haben, wo wir uns strukturell weiterentwickeln können. Wo es bei Frauen, bei Müttern eine riesen Selbstverständlichkeit ist, in all diesen ganzen Blasen unterwegs zu sein, im Austausch, in Bücher lesen, im Podcast hören, ist das bei uns nicht der Fall. Es braucht immer wieder einen gewissen, wirklich starken Impuls, da dran zu bleiben und sich diese Netzwerke, diese Kreise zu suchen. Und ich weiß, dass der Vorwurf immer wieder stark mitschwingt, wir Mütter schaffen das doch auch. Warum bewegt ihr euch nicht? Ich habe das Buch doch schon hingelegt vom Kasten. Ich habe doch schon den Podcast empfohlen. Warum tut sich trotzdem noch nichts? Das Wissen alleine ist es meistens nicht. Ich glaube, die meisten Männer wissen, dass es anders gehen müsste. Aber vieles ist eben nicht so einfach zu überspringen an alten Mustern, an Strukturen, in denen wir drin sind, die wir nicht ohne weiteres so sprengen können. Na, das hat auch mit Betreuung zu tun. Das hat auch mit finanziellen Machtungleichgewichten zu tun. Das hat damit zu tun, dass ich als Mann noch gar nicht weiß, wer bin ich denn, wenn ich jetzt nicht der Hauptversorger bin in der Familie. wenn ich mir erlaube, gegenüber meinen Kollegen zu sagen, ich möchte es gerne anders haben, gegenüber meinem Chef, meiner Chefin, wie will ich denn Arbeit wirklich gestalten, wenn ich dafür bisher kein Beispiel habe, dass das auch anders geht? Und vielleicht kann es sein, dass ich mir die ganze Zeit all die Dinge, die meine Frau wohlmeint, mir zugesteckt hat, dass ich mir die nicht anschaue, weil sie mich noch mehr beschämen in dem, was ich vielleicht bisher noch nicht kann. Weil sie mir noch mehr Druck machen, wo ich doch sowieso schon in einer Überforderung bin, in der ich alles versuche, irgendwie mich abzulenken oder da rauszukommen. Dann gibt es weitere strukturelle Dinge, die daneben stehen können. Viele von uns sind komplex traumatisiert. Das müssen wir ganz einfach so sagen. Und vielleicht sogar in den doppelten Diktaturerfahrungen, die ich hier im Osten von Deutschland immer wieder erlebe, noch einen Ticken stärker. Aber auch in vielen anderen Ecken der Welt erleben wir, dass gerade Männer mindestens genauso traumatisiert sind wie Frauen und gleichzeitig daraus psychologische Krankheitsbilder entwickeln, wie Depressionen, wie all die Dinge, die uns vielleicht auch im psychopathischen Bereich ein bisschen herausstehen lassen, die schnell als toxisch abgewertet werden, die aber in dem Sinne normale Reaktionen auf frühkindliche, kindliche Erfahrungen sind, mit denen wir damals nicht anders umgehen konnten. Und der große Unterschied ist vielleicht, dass wir Männer sehr viel weniger schnell uns Unterstützung holen, sehr viel weniger anerkennen, dass da überhaupt was sein kann, uns eher noch mehr in Arbeit, in Ablenkung begraben, als uns anzuerkennen, da ist was nicht in Ordnung. Ich muss mich damit beschäftigen, ich hole mir Unterstützung. Dieser tiefe Drang, wir müssen das alles alleine regeln, ist so stark drin, dass wir auch mal wieder denken, wir müssen das doch alles schon können und verzweifeln dann immer mehr an dieser ständigen Enttäuschung, dass wir es eben noch nicht können, weil wir uns noch nicht erlaubt haben, das wirklich zu lernen, zu erfahren. Und so haben wir auch gelernt, alles zu managen, statt uns wirklich berühren zu lassen. Und das hängt stark natürlich mit dem Thema zusammen, was ich immer wieder bewege mit der Präsenz. Und ich glaube, in all diesen vier Blöcken könnte man noch viel tiefer gehen und ich werde das sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch tun. Aber vielleicht das zum Anfang und mit zwei abschließenden Bereichen. Was können wir also tun? Was können Mütter tun, damit die Männer an ihrer Seite eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie mitmachen, was auch immer das bedeutet? Ich will an der Stelle sagen, ich glaube nicht, dass es gut ist, dass alle in der Familie alle immer das Gleiche machen, zu jeder Zeit, in dem gleichen Art und Weise, sondern dass wir uns als Familie sehr individuell entwickeln können. Aber das geht eben nur in gemeinsamer Verantwortung, im gemeinsamen Austausch. Und ich erlebe immer wieder Väter, wo ich denke, hey, das wäre überhaupt nicht meins. Und ich finde es total schön, wenn die Freude an Dingen haben, die ich nie machen würde. Oder wo ich bisher keinen Zugang zu gefunden habe, die ich mir nicht erlaubt habe. Und bei Frauen ganz genauso, dass die Dinge nicht machen oder nur machen, weil da irgendein mütterlicher Druck entsteht, dass sie das eben machen müssen, weil wir Männer das so nicht übernehmen. Aber auch, weil wir uns allesamt so viel Druck machen, so viel vergleichen miteinander, dass es schwer ist, da auch auszusteigen. Das heißt, meine Empfehlung wäre an der Stelle, sehr viel ehrlicher mit uns selbst zu sein, als Mütter, als Väter ehrlicher zu sagen, hey, das ist mir zu viel gerade. So wie wir das machen, das ist nicht okay. Und ich weiß nicht, wie ich gerade anders damit umgehe. Aber wenn wir noch mehr Druck reingeben, wird es nicht besser. Das heißt, wir beide sollten uns überlegen, funktionieren, sind wir hier in einer Überverantwortung? Funktionieren wir hier viel mehr, als uns gut tut? Und können wir da innehalten, können wir stoppen, ohne dass wir da immer wieder Drama machen, die Verantwortung, den Frust, die Wut dem anderen überzustülpen. Und statt immer wieder frustriert mitschwingen zu lassen, dass gerade was nicht okay ist, vielleicht sehr viel klarer kommunizieren, was es wirklich braucht und das nicht als To-Do-Liste, sondern auf so einer Beziehungsebene, wo wir alle beide, Mütter und Väter, noch einiges auch zu lernen haben. Viele Mütter, die wünschen sich diese Augenhöhle, die wünschen sich dieses respektvolle Gesehenwerden und Miteinander und haben oft auch gar keine Ahnung, wie sich das wirklich anfühlt. Und das ist traurig, aber gleichzeitig schafft es auch die Möglichkeit, das wieder gemeinsam zu lernen oder überhaupt zu lernen. Das heißt, wenn wir uns in so einer Vorwurfsenergie die ganze Zeit erleben, immer wieder gegenüber dem anderen oder einer Rückzugsbewegung, dass wir gerade nicht in Kontakt gehen können, ist das natürlich nicht hilfreich. Das lädt in keinster Weise ein, dass jemand aus seiner Komfortzone rausgeht, dass jemand einen mutigen Schritt geht, den er vorher nicht gehen konnte, obwohl das vielleicht schon ganz lange sein Anliegen war. Es ist auch gut, das, was wir unter Mental Load oder Emotional Load zu verstehen, bewusst zu machen, klar zu machen, worum es hier eigentlich geht. Die meisten Männer wissen das nicht. Und ja, wir haben die Verantwortung, uns selber damit zu beschäftigen. Aber wir müssen auch die Realität anzuerkennen, dass es in der Tat viele bisher nicht tun. Und dafür gibt es vermutlich noch mehr Gründe, als ich hier aufgezählt habe. Und wir können uns beobachten, wie ist unsere Dynamik als Paar? Ist das wirklich was, wo ich selber mir erlauben würde, mich verletzlich zu machen, mich in einem unbekannten Territorium zu zeigen, Dinge neu auszuprobieren? Oder ist es eigentlich eine Umgebung, eine Atmosphäre, die wir geschaffen haben, wo wir beide ein bisschen Angst voreinander haben, wo wir Angst haben vor noch mehr Überforderungen und Fehler machen, wo wir uns gegenseitig viel mehr stressen, als es nötig ist? Oder ist es eine Umgebung, wo wir uns gegenseitig wirklich Raum geben können und trotzdem sehr klar sagen können, was für uns okay ist und was nicht mehr okay ist. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist und dass auch das nicht unbedingt immer die Ergebnisse bringt, die wir uns vielleicht wünschen würden. Das heißt, zum Abschluss, was heißt das ganz praktisch auch für uns Männer? Ich glaube, das heißt in jedem Fall, dass wir uns Lernräume, wie man so schön sagt, sucht, die oder selber eröffnen, die uns helfen, da weiter voranzukommen, ein Repertoire zu entwickeln, dass wir nicht darauf warten, dass das irgendwann vom Himmel kommt, wie wir da plötzlich mit unseren eigenen inneren Prozessen umgehen, sondern dass wir uns andere Männer suchen, das mit denen zu lernen und vielleicht auch dann die Offenheit haben, mehr den Frauen an unserer Seite zuzuhören, auch anderen Frauen, weil da gibt es unheimlich viele tolle Mütter, die so viel wundervolle Erfahrung zu teilen haben. Oftmals ist aber so, dass wir nicht gut in der Lage sind, dazuzuhören, obwohl es wirklich hilfreich wäre. Und deswegen ist meine Erfahrung, dass es sich durchaus lohnt, unter Männern erstmal einzuüben, wie ist das, mich verletzlich zu zeigen? Wie ist das, wenn mir ein anderer Vater sagt, so habe ich das erlebt, so kann man das machen und mir zugesteht, dass ich damit auch meine eigenen ersten Erfahrungen und Fehler mache? Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich Rituale, die wirklich Nähe zulassen, dass die einen Unterschied machen. Dass wir bewusst Orte suchen, wo kein zusätzlicher Druck da ist. Keine unartikulierte zusätzliche Erwartung oder irgendein Vorwurf. Ich glaube, es kann auch gut sein, dass Mütter sich so klar auf ihre Verantwortung zurückziehen, dass sie vielleicht realisieren, dass sie viel mehr Verantwortung beim Gegenüber abgenommen haben und dadurch natürlich auch der Raum eingeschränkt bleibt, vielleicht auch eine Trägheit sich entwickelt, weil die Erwartungshaltung oder das Muster entstanden ist, dass sie das eben schon macht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass auch Frauen darüber lernen, okay, ich nehme meine Verantwortung für mich in dem Bereich, auch für die Kinder, die ich für mich als legitim einordne. Und ich übernehme nicht mehr die Verantwortung für mein Gegenüber, für meinen Partner. Denn gerade diese Dynamik, und das habe ich an anderer Stelle auch schon mal formuliert, diese Dynamik zwischen Mutter-Kind, Mutter-Sohn, die vielleicht wir aus unserer eigenen Geschichte kennen, findet sich oft in Partnerschaften wieder. Und das ist ganz sicherlich nicht die gute Grundlage, wo wir als Männer in der Lage sind, im Grunde so erwachsen zu werden, wie es sein müsste. Es braucht die beidseitige Bewegung, dass wir Männer uns entscheiden. Ich möchte hier auf Augenhöhe mitspielen und anerkennen, dass ich aber damit durchaus noch Herausforderungen habe. Und die gehe ich bewusst an, Schritt für Schritt. Das braucht Geduld, das braucht Hingabe, das braucht eben auch diesen Mut, sich dem zu stellen. Und das nicht nur auf der väterlichen Seite, sondern auch Mütter brauchen dann den Mut, auch anders mit ihren Partnern umzugehen, andere Erfahrungen zuzulassen. Und das ist nicht ohne. Ich glaube, dieses Miteinander ist ein ständiges Lernen. Es ist keine Situation, die irgendwann mal fertig ist, sondern gerade durch unsere Kinder und die Situation, die wir dadurch haben, sind wir in der Lage, genau diese wundervolle Lernebene zu finden. Aber nur, wenn wir nicht im Gegeneinander sind, sondern wenn wir wirklich dem anderen sehen können in seinen Bemühen, in seinen Schritten. Und ihn aber auch in seiner Verantwortung lassen. Und selber bei uns schauen, okay, was ist vielleicht hinderlich, dass aus diesen ganzen Bereichen, die ich jetzt nur angedeutet habe, doch noch mit reinspielt in Situationen, was es in der Tat sehr schwierig macht, hier noch auf Augenhöhe zu sein. So, also zum Abschluss würde ich behaupten, dass dieses Nicht-Mitmachen kein böser Wille ist, keine Respektlosigkeit, sondern wirklich eine Form der Überforderung, der fehlenden Kompetenz, der Unsicherheit Und das ist in der Tat was, was lösbar ist aus meiner Sicht. Und ich glaube, dafür braucht es aber andere Strategien, als immer wieder in diesen Vorwurf, in den zusätzlichen Druck, in dieses Gegeneinander zu gehen. Ich glaube, das überrascht euch jetzt nicht als Abschluss. Und wenn du dich selber da wiedererkennst, dich selbst oder auch deinen Partner, dann glaube ich, lohnt es sich auch, meine Angebote reinzuschauen. Gerade vielleicht in die Checkliste für mehr Augenhöhe als Eltern, die ihr in den Shownotes findet, wo ihr in einem PDF einfach mal überprüfen könnt, wo sind wir wirklich auf Augenhöhe, wo besteht mein Spielraum als Mutter, als Vater, was wären Ansatzpunkte, um da vielleicht weiterzugehen, besser ins Gespräch zu kommen. Und natürlich kann ich euch gerade als Vätern empfehlen, eins meiner Angebote wahrzunehmen und zu wissen, ich bin da, wenn ihr euch diesen Themen stellen wollt, die da vielleicht noch ein bisschen diffus im, ja, blockieren, davon abhalten, dass ihr so Vater seid, wie ihr gerne sein wollt. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank, auch wenn du es weiterempfiehlst, diese Podcast-Folge und meinen Podcast. Und auch über dein Feedback würde ich mich freuen. Vielleicht gerade zu der Folge besonders. Bis bald.